Der Wohlstandsbildner Podcast. Endlich mal wieder ein Samstag mit finanzieller Bildung, die nicht nur die riesigen Probleme unserer Finanzwelt in den Fokus nimmt, sondern auch Lösungen und vieles andere, das einem gute Laune bereiten kann. Wie zum Beispiel das Finanzseminar in Stuttgart vor einer Woche. Sicher, der eine oder andere Teilnehmer mag gegen 19 Uhr erschöpft gewesen sein, aber nur gut gelaunte Teilnehmer gehen danach noch mit uns zum Abendessen auf ein Glas Wein, Bier oder was immer einem behagt. Das ist eben das Schöne an Gruppen von 20 bis 30 Teilnehmern, dass sowas noch möglich ist zusammen mit dem Referenten und seinem Team. Es mag dann zwar sein, dass ich, der den ganzen Tag gesprochen hat, etwas schweigsam sein könnte, so nach dem Seminar, genauso wie am nächsten Tag beim Frühstück, da stehe ich eben mehr auf der Zuhörerseite. Aber ich glaube, dafür haben die meisten Verständnis. Jetzt aber bin ich voll und ganz zum Sprechen aufgelegt und wir schauen uns in diesem Podcast folgende Themen an. Geld in der Partnerschaft. Wie ich empfehle, dieses für einige heiße Eisen anzufassen. Dann beobachten wir Instis, die gerne Gewinne einfahren würden, aber völlig gelassen sind, wenn sie es aus gutem Grund nicht tun. Aber wenn wir schon bei Gewinnen sind, dann schauen wir uns an, welche denn die Wohlstandsbildner gemacht haben. Ich zeige wo und wie. Geld und Liebe, zwei, die sich nicht im Weg stehen müssen. Man sagt ja gern, Geld allein macht nicht glücklich. Das stimmt. Aber Geld, über das nicht geredet wird, das kann durchaus unglücklich machen. Zum Beispiel in Beziehungen. Denn die große Liebe, die endet selten wegen fehlender Blumensträuße oder unaufgeräumter Socken oder zerquetschter Zahnpastatuben. Nein, sie scheitert viel häufiger an Geldfragen, an Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, die nie so richtig geklärt wurden. Und das, obwohl es eigentlich gar kein so schwieriges Thema ist, wenn man es früh genug anspricht. Nur das tun die wenigsten. Und warum? Ja, weil es unbequem ist, weil es nicht romantisch ist oder weil man glaubt, es regelt sich schon irgendwie von selbst. Doch wer als Paar nicht übers Geld spricht, der lässt eine der wichtigsten Lebensgrundlagen so immer etwas in der Schwebe. Von selbst regeln tut sich da jedenfalls gar nichts und viele Beziehungen, ob mit Unsummen von Geld wie bei Promis oder mit Geldmangel, viele Beziehungen gehen auseinander, weil Geld ein großer Keil sein kann, wenn er eine Partnerschaft immer tiefer spaltet. Denn Geld ist nie neutral. Mit Geld geht immer Einfluss, Kontrolle, also Macht einher. Es kann auf der einen Seite zeigen, wie ernst ein gemeinsames Wir wirklich gemeint ist und auf der anderen Seite kann es ans Licht bringen, was sonst vielleicht unter dem Teppich des Alltags und unter der Wahrung des Scheins verborgen bleibt. Nämlich Scham und Minderwertigkeit, Machtspiele, ja, oder alte Rollenbilder. Aber genau deshalb ist finanzielle Klarheit in einer Beziehung kein Beziehungskiller, sondern im besten Fall sogar ein Liebesbooster. Wahre Romantik zeigt sich, wenn Vertrauen auf Realität trifft. Ja, und das dann aushält. Und dann wird aus der gleichen Kraft, die ein Keil sein kann, ein Kitt, der ein Paar zusammenhält. Aber nicht wegen unausgesprochener Abhängigkeiten, sondern wegen ausgesprochener Zuständigkeiten und Besitzverhältnissen. Also konkret, was kann ein Paar tun? Gleich zu Beginn das Unromantischste abhaken, bevor man sich in Beziehungsdynamiken verliert. Und das betrifft die Frage, wem gehört was? Ja, und da bin ich ein Freund der Zugewinngemeinschaften, ganz individuell gestaltbar, aber grundsätzlich in dieser Weise, jeder behält, was er eingebracht hat. Im Falle einer Trennung wird dann geschaut, wie viel ist das Vermögen seit Beziehungsbeginn gewachsen und dieser Zuwachs, der sogenannte Zugewinn, der wird dann fair aufgeteilt. Der Vorteil ist ein Gerechtigkeitsgefühl, weil gemeinsames Wachsen geteilt wird. Und der Nachteil ist die, ja, etwas komplexere Abwicklung, weil Anfangs- und Endvermögen einmal sauber dokumentiert sein müssen. Dieses Modell entspricht dem Grundsatz der gesetzlichen Zugewinngemeinschaft in der Ehe, kann aber natürlich vertraglich auch außerhalb einer jeden Ehe vereinbart werden. Ja, und der nächste Schritt wäre dann, jeder behält sein eigenes Konto und damit seine finanzielle Unabhängigkeit im Sinne eines eigenen finanziellen Reichs. Und dazu kommt ein drittes Konto für Alltagskosten vielleicht, das beide füttern, je nach Einkommen, und dem beide das entnehmen, was die gesamte Familie benötigt. Und wenn es um gemeinsamen Vermögensaufbau geht, ist eine gemeinsame Strategie eine tolle, sehr verbindende Sache, weil man in wichtigen Finanzfragen die gleiche Sprache spricht, das gleiche Vokabular benutzt, wie zum Beispiel das der Wohlstandsbildner-Säulen-Strategie. Und dann die wichtige Sache mit den Zuständigkeiten. Wenn einer der Partner auf Einkommen verzichtet, weil er sich vorrangig um die Kinder kümmert, ist das selbstverständlich auch Einkommen, auf dessen Höhe sich beide einigen müssen und das dann der, der sich um die Euros kümmert, auf das private Konto des anderen einzuzahlen hat. Fürsorgearbeit ist jedenfalls zu bezahlende Arbeit. Das weiß man spätestens dann, wenn man diese Arbeit in die Hände von Kindermädchen gibt. Ist nämlich ganz schön teuer. Und wenn ich jetzt direkt aus der Wohlstandsbildnerwerkstatt nochmals auf das Thema des gemeinsamen Vermögensaufbaus zu sprechen komme, gemeinsames Investieren kann tatsächlich ein formidabler Beziehungsschutz sein. Warum? Weil es um gemeinsame Ziele geht. Wer zusammen eine Investitionsstrategie aufbaut, natürlich fernab vom Börsenroulette und Bankberaterunsinn, der baut nicht nur Vermögen auf, sondern auch eine Partnerschaft auf Grundlage von Wertschöpfungsketten, mit denen sich beide identifizieren können. Ich kenne Paare, die streiten sich über Urlaube, Kinderschuhe oder den Dispozins, und ich kenne andere, die planen gemeinsam Investitionen in Satelliten, Agrikultur oder Beteiligungen an Entwicklungsimmobilienprojekten mit einem klaren Cashflow für beide. Im Sinne der Klarheit und der Zugewinngemeinschaft empfehle ich da natürlich, dass jeder seine eigenen Vermögensanlagen zeichnet und diese dann auch als Vertragsinhaber besitzt. Natürlich kann auch gemeinsam investiert werden, aber es sollte nur einer unterschreiben, damit nicht unbeabsichtigt eine GbR, eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, eröffnet wird. Im privaten Innenverhältnis kann ja im Rahmen eines einfachen Vertrags geklärt werden, wer wie viel Anteil an einer Investition hält, denn das ist dann wichtig, wenn Rückflüsse kommen. Also, Liebe ist schön und soll auch schön bleiben. Aber eine klar definierte finanzielle Partnerschaft ist gelebte Verantwortung, die die Liebe bereichern kann. Also, liebe Wohlstandsbildnerinnen und Wohlstandsbildner, wenn ihr in einer Beziehung lebt, fragt euch nicht, was romantisch ist oder was nicht. Fragt euch, was für euch funktioniert und was nicht. Und schaut deshalb, ob ihr finanziell fair und ganz transparent zueinander aufgestellt seid, weil das funktioniert erfahrungsgemäß ausgezeichnet. Und dann wird aus der Liebe nicht nur ein Gefühl, sondern auch ein Vermögen. Was wir von Instis lernen: Nicht der Fluss, sondern das Pendel bestimmt den Takt der Märkte. Institutionelle Investoren hatten es die letzten Jahre während und nach der Pandemie schwer, größere Handelsgeschäfte durchzuführen, wenn es etwa um viele Millionen teure Infrastruktur- oder Entwicklungsimmobilienprojekte ging. Ich habe es schon öfter erwähnt hier in diesem Rahmen. Und wenn es Instis schwer haben, ja, dann haben es auch wir mit unseren Emittenten schwer, weil die zu dieser erlesenen Gruppe der Instis gehören. Doch wenn ich jetzt sage schwer, dann soll das nicht allzu negativ nach Last und Mühsal klingen. Instis, wie ich sie in diesen Jahren beobachte und ganz speziell seitdem Trump im Weißen Haus seine Kapriolen abzieht, diese Instis reagieren erstaunlich gelassen, wenn geplante Prozesse oder Gewinne nicht so kommen, wie wir es alle gern hätten. Diese großen Jungs legen ja regelmäßig Rechenschaft ab vor tausenden Aktionären oder anderweitigen Anteilseignern, die ungeduldig mit den Füßen scharren und zum Teil, wie einige Wohlstandsbildner, ärgerlich werden, wenn länger fällige Exits und Ausschüttungen nicht so kommen, wie es in normalen Zeiten anzustreben wäre. Aber die Zeiten sind eben nicht normal. Nein, die CEOs und CFOs, also die speziell für die Finanzen zuständigen, sagen einfach und ziemlich gelassen: Jetzt ist nicht die Zeit zu verkaufen. Jetzt ist die Zeit, um zu beobachten, zu konsolidieren, Verbindlichkeiten abzubauen, Wertschöpfungsketten im Inneren weiter zu stärken. Von ihrer Gemütslage her sind die finanziellen Giganten regelrecht antizyklisch unterwegs im Verhältnis zur Masse der Anleger. Je nervöser und ungeduldiger der Markt ist, desto ruhiger werden sie. Einer der Gründe für diese Gelassenheit liegt in der jahrzehntelangen Erfahrung dieser großen Investoren. Denn sie wissen, dass sich Geld nicht wie ein regelmäßig breit dahinfließender Fluss verhält, so finanzielles Donau-Feeling, also nicht erwartet werden darf. Nein, Geld und wie Geld fließt, das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, das ist ein Abbild unseres Lebens. Und wir alle wissen, da geht es seit längerem nicht träge, breit, flussartig zu, sondern disruptiv, aggressiv, verunsichert, angespannt, protektionistisch, irre, beschleunigt. Und deshalb halte ich auch einen Donald Trump nicht für die Ursache dieser unruhigen Lage, sondern für die logische Konsequenz. Dieser Mann, der konnte doch nur deswegen an die Oberfläche unseres Bewusstseins und der globalen Politik gespült werden, weil wir im Kollektiv so drauf sind, dass so ein Wüterich nach allen Resonanzprinzipien das bedient, was wir befürchten. Ich glaube, Instis wissen das. Natürlich planen sie trotzdem akribisch alle Details rund um einen Kauf oder Verkauf von der Idee bis zum Exit mit genauen Zeitangaben. Das nennt man dann auch Businessplan. Und die sind ja teilweise vom Gesetzgeber gefordert. Und gleichzeitig wissen sie, dass es ganz anders kommen kann. Aber wegen des Plans sind sie dann vorbereitet. Die Details sind geklärt, der Korridor gibt die Richtung vor und sie müssen nur die Gewitterzellen umfliegen, wie ich in einem der letzten Podcasts skizziert habe. Und damit einhergeht in der Erfahrung dieser professionellen Großanleger, dass unsere Handelswelt mit den Jahrzehnten immer mehr dazu neigt, sich in Zyklen zu stauchen und auszudehnen. Anstatt Linearität mit leichten Schwankungen um eine Mitte herum, von Chance und Krise, von hohen Zinsen und niedrigen Zinsen, da drängen sich Krisen geballt in einen Moment hinein, um danach in eine längere Phase der Entspannung zu münden, wo sich vieles wieder reguliert und auch dann Gewinne fließen können. Denn Gewinne gibt es nur in entspannten Zeiten. Was heißt das für uns Investoren? Je länger Exits auf sich warten lassen, desto mehr spricht das dafür, dass das Pendel gerade mal wieder auf die Seite ausschlägt, die wir nicht so gerne haben, nämlich auf die Seite, auf der es einfach unklug ist zu verkaufen oder sich überhaupt zu bewegen. Aber natürlich, das Pendel wird wieder zurückschwingen. Und wenn es eben so lange dauert, bis Trump von der Bildfläche verschwunden ist, na und? Dann aber rabbelt es in der Kiste und wir bekommen alle paar Monate mehrere Exits und Renditeauszahlungen serviert, die all das nachholen, was in den Jahren davor nicht abfließen konnte. Also, vergessen wir lieber den breiten, berechenbaren Fluss der Dinge, das passt nicht zu den Umwälzungen, die wir digital, geopolitisch, klimatisch und ökonomisch gerade erleben. Machen wir es wie die Großen und lehnen uns zurück, denn das Wichtigste ist doch, dass unser Geld arbeitet, und zwar ablesbar an der Steigerung des Nettoinventarwertes. Aber leider taugen diese Steigerungen nicht als Headlines in der Tagesschau und nicht mal als Erfolgsmeldung für die meisten Geldanleger, die noch immer die Rentabilität ihrer Investitionen an was festmachen? Ja, an dem, was auf ihrem Konto landet. Ich finde das schade, denn so entgeht den meisten, wie gut es ihrem Portfolio im Rahmen der Säulenstrategie geht. Also, meiner Meinung nach ist jetzt nicht die Zeit für große Handelsgeschäfte gekommen. Und trotzdem schaffen es unsere Emittenten, Exits und Zukäufe zu realisieren, was leider nur übersehen wird. Und diesen Erfolgen will ich jetzt einmal Aufmerksamkeit verschaffen. Und damit kommen wir zu 5 Erfolgsmeldungen aus dem Wohlstandsbildner-Portfolio. Erstens, 2 unserer Emittenten der zweiten Säule Entwicklungsimmobilien haben gute Arbeit geleistet. Der eine hat in Amerika etwas veräußern können, das einfach überreif am Baum hing. Immerhin, auf Anlegerebene sind rund 9% Nettorendite pro Jahr bei einer Laufzeit von 4 Jahren herausgekommen. Das sind 11,3% Bruttorendite, was in diesen engen Zeiten ehrenwert ist. Und das ist Geld, das in diesem Fall vom Emittenten direkt reinvestiert wird, um die endfälligen Renditen wiederum zu erhöhen. Was wurde verkauft? Ein Self-Storage, also so eine Art Lagerhaus, das deshalb auch das Thumbnail des heutigen Podcasts ziert. Dieses Lagerhaus umfasste 9.400 Quadratmeter Mietfläche über 3 Etagen, natürlich nach modernen klimaschutztechnischen, energetischen und architektonischen Standards gebaut. Und das Ganze ist ein weiterer Dominostein eines Kaskadeneffekts. Denn seit 2008 wurden schon 10 solcher Projekte erfolgreich realisiert. Gekauft für über 17 Millionen Dollar hat dieses Self-Storage ein Family Office, das sich seit Baubeginn vor 4 Jahren gegen viele Kaufinteressenten durchsetzen musste, um den Zuschlag zu bekommen. Und das trotz Pandemiefolgen und Zinsanstieg und Nervosität um die amerikanische Präsidentenwahl. Generell hat dieser Emittent ein fantastisches Jahr 2024 hingelegt, indem er nämlich die Vermietungsquote um 50% steigern konnte, was etwa 100.000 Quadratmetern entspricht. Und je höher die Vermietungsquote, desto höher die Mieteinnahmen, desto interessanter für institutionelle Käufer, desto interessanter die Rendite für uns Investoren nach dem Exit. Und zweitens liefert Erfolgsmeldungen aus einem unserer Club-Deals, der sich mit mehreren Logistikzentren beschäftigt. 7 waren es, als ich vor rund 1,5 Jahren erstmalig von diesem Projekt hier im Podcast erzählt habe. Nunmehr sind es 11. Die Diversifikation innerhalb eines einzigen Projekts nimmt also bedeutend zu. Doch das ist nicht alles. Die Vermietungsquote dieser aktuell 11 Anlageobjekte, die aus insgesamt 22 Gebäuden bestehen, liegt jetzt bei sagenhaften 99%. Und da reden wir unter anderem von hochsolventen, international aufgestellten Mietern wie Amazon, Royal Mail oder Aldi. Seit dem Ankauf dieser Anlageobjekte konnte die Gesamtmiete des Logistikimmobilienportfolios da bereits um 13% gesteigert werden. Und wie? Na, durch Anpassungen der Miete an das steigende Niveau der Zentren. Und das ist ja Teil der Entwicklung in Entwicklungsimmobilien, denn wer etwas entwickelt, vermehrt etwas Wertvolles. Und andere sind gern bereit, für diesen Wert zu bezahlen. Und das Beste zum Schluss, aus dem Wiederverkauf einer Immobilie des Portfolios konnte 2023 innerhalb von einem Monat nach Ankauf schon ein Multiple von 1,8 erzielt werden. Also 80% Gewinn auf Projektebene in extrem kurzer Zeit. Und dieser Gewinn wurde, ja, wie in Erfolgsmeldung Nummer 1, das bietet sich im Moment einfach an, reinvestiert, zum Beispiel in die oben erwähnten Zukäufe von mehreren Zentren. Drittens betrifft unsere Topfstrategie, die mit 7% im Plus ist. Das Jahr ist wohlgemerkt nur zu 2/3 vorbei, da kommt also noch einiges. Heißt, mit den avisierten 8-10% sind wir gut unterwegs. Und das alles für Sondervermögen, man kommt jederzeit ans Geld ran, kann Sonderzahlungen machen, wenn man lustig ist und man ist außerhalb des Euros. Und wer gut in der Investorenausbildung aufgepasst hat, der weiß, dass man noch viel mehr mit diesem Topf machen kann, bis hin zur totalen Vermeidung von Steuern. Man muss es eben nur richtig angehen. Und viertens, einem unserer milliardenschweren Emittenten für Infrastruktur ist der Einstieg in Vermögenswerte geglückt, die ich selbst unter Infrastruktur bisher gar nicht auf dem Radar gehabt habe, zum Beispiel in Wohncontainer, aber nicht für Flüchtlinge, sondern für Schüler, deren Schule renoviert wird oder, wie im Beispiel das gezeigt wurde, durch Feuer zerstört wurde. Essentielle Infrastruktur, um den Unterrichtsbetrieb weiterlaufen zu lassen. Ebenfalls essentiell sind Rettungsdienste, in unserem Fall Luftrettungsdienste. Naja, und wegen meines privaten Hobbys freut es mich natürlich besonders, dass dafür in 100 Fluggeräte investiert wurde, also sowas wie Helikopter und Flugzeuge. Ja, nun, wie rentabel das ist, das weiß ich jetzt selbst nicht, muss ich selbst erleben und das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Aber eine faszinierende Erweiterung des Portfolios ist es allemal. Und fünftens und letztens schließlich, um kleinen Freuden Raum zu geben, aus denen nach 18 Jahren große Freuden und Erfolge werden können, ein Wohlstandsbildnerpaar hat eine Tochter bekommen und diese mit 2 Monaten zur aktuell jüngsten Wohlstandsbildnerin gemacht. Wie geht das? Ja, Vertragsinhaber ist der Vater, doch die kleine Tochter ist im Vertrag schon namentlich vermerkt. Sodass ihr alles, was sich im Topf ansammelt, mit dem 18. Lebensjahr automatisch überschrieben wird. Natürlich steuerfrei. Und wenn sie sich bis dahin ein wenig finanziell fortgebildet hat, woran ich bei dem Papa und der Mama keinen Zweifel habe, dann wird das wackere Mädel schon wissen, was sie mit der Summe anfängt. Und über wie viel Geld reden wir da? Jetzt natürlich etwas spekulativ. Aber wenn wir mal bei einer monatlichen Rate von 100 Euro ohne Anzahlung von 8% im Schnitt ausgehen, kommen da über 46.000 Euro zusammen. Und das ist ein Häufchen Geld, inflationsbereinigtes Geld, bei dem etwas finanzielle Bildung schon anzuraten ist. Nun hätte ich noch eine sechste Erfolgsmeldung, nämlich zwei aktuelle Beispiele, wie aus Fehlern wie der Einrichtung einer Rürup-Rente und einer Rentenversicherung noch etwas Gutes herausgeholt werden kann, wenn man die richtigen Leute ranlässt. Doch davon mehr ein anderes Mal. Diese beiden Beispiele sind nämlich ein eigenes Kapitel wert, weil es noch zu viele Rürup- und Rentenversicherungsverträge in Deutschland gibt. Unser Genusselement, wie Finanzgespräche die Fliegerei beflügeln. Im heutigen Gute-Laune-Genusselement geht es um einen für mich ganz persönlichen Genuss, der dennoch in einem direkten wohlstandsbildnerischen Zusammenhang steht. Im eingangs erwähnten Stuttgarter Finanzseminar saß jemand, der nicht zur üblichen Zielgruppe der Wohlstandsbildner zählen dürfte. Nämlich ein hochgradiger Wohlfühler mit 13 Punkten und ungewöhnlicherweise folgt mit 8 Punkten der Macher. Dann der Neugierige mit 7 Punkten und etwas abgeschlagen der Planer. Naja, die Kombination Macher und Wohlfühler gibt es ja häufiger, ich selbst gehöre dazu. Aber nahezu immer ist der Macher an erster Stelle und dann folgt in mehr oder weniger großem Abstand der Wohlfühler. Wenn der Wohlfühler derart die Spitze einnimmt, na dann liegt es nahe, dass ein Beruf mit im Spiel sein muss, der stark andere Menschen in den Fokus nimmt. Also therapeutische oder pflegerische Berufe aller Art. Und genau so ist es auch. Dieser Wohlfühler, von dem ich jetzt hier spreche, ist eine hauptberufliche Hospizmitarbeiterin. Und zwar in dem Hospiz, in dem ich ehrenamtlich in Stuttgart tätig bin. Dass sie jetzt in meinem Finanzseminar saß, ja, das hat sicher auch an diesen zwei Gründen gelegen. Erstens, aufgrund des kollegialen Verhältnisses war wahrscheinlich ein Grundvertrauen da und das hat für sie die Hürde, zu jemandem aus der Finanzwelt Kontakt aufzunehmen, sicher verringert. Und der zweite Grund ist ein ganz naheliegender. Sie hat geerbt. Und bei ihrem Profil kann man sich leicht vorstellen, wie wichtig ihr das Wertschöpferische und Sinnvolle ist, das ihr Geld im Rahmen diverser Investitionen jetzt entfalten soll. Nun, jetzt, nach Abschluss der Investorenausbildung, da möchte sie gerne mit mir darüber reden, worauf ich mich natürlich sehr freue. Und damit bin ich beim eigentlichen Genusselement, das ich euch hier vorstellen will. Ich wollte das Gespräch mit dieser Wohlstandsbildnerin ausnahmsweise nicht per Zoom, wie wir es meistens machen, sondern mit dem Flugzeug angehen. Ich habe mich also erkundigt, ob sie in der Nähe eines Flughafens oder Flugplatzes lebt und bereit wäre, dahin zu kommen. Und siehe da, ja, sie hat so einen Platz in der Nähe, 600 Meter Piste, mehr als ausreichend. Ja, wer in Deutschland Pilot ist, gerade auch für Ultraleichtflugzeuge, der wird staunen, wie viel Flugplätze es in unserem Land gibt. Das ist einmal eine Infrastruktur, die gut ausgebaut ist und, bitte, gepflegt wird, aber nicht vom Staat, sondern von den begeisterten Fliegern am Flugplatz. Der Flugplatz meiner Wohlfühlerin allerdings war nur am Wochenende besetzt und da haben wir jetzt keinen Termin gefunden. Zu schade, denn sonst hätte ich sie gerne eingeladen zu einem Flug über ihre schöne Wohngegend. Ja, abgesehen vom Wetter müssen da mehrere Kriterien zusammenspielen, aber umso schöner, wenn es denn klappt. Ich habe das so ausgedrückt. Warum nicht das Angenehme mit dem Angenehmen verbinden? Ab sofort plädiere ich deshalb dafür, den schon ziemlich abgelutschten Anglizismus Win-Win-Situation mal wegzulassen und ihn zu ersetzen mit genau dieser Formel. Wahrer Genuss ist die Verbindung des Angenehmen mit dem Angenehmen. Tschüss, ade und auf ein Wiederhören in zwei Wochen. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.